HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Klaus Hofmeister und mein Gast heute sitzt mir gegenüber in dem schwarzen Ordenshabit der Benediktinerinnen, also schwarz mit einem Kopfschleier, der die Haare bedeckt und das Gesicht streng abrundet, was eigenartigerweise gerade das Gesicht so besonders betont, dass im Falle von Schwester Johanna Domeck eine große Portion Freundlichkeit schon auf den ersten Blick ausstrahlt, die Augen klar blickend, aber auch ein Schuss Verschmitztheit spiegelnd und dann viel Lebensklugheit nach 44 Jahren im Kloster von der ewigen Anbetung in Köln-Raderberg. Herzlich willkommen, Schwester Johanna.
Vielen Dank, Herr Hofmeister.
Schwester Johanna, Lebensklugheit ja, das habe ich gesagt, aber etwas gibt es in Ihrem Leben nicht. Da fehlt Ihnen sozusagen die Lebenserfahrung. Sie stehen niemals morgens vor Ihrem Kleiderschrank und fragen sich, was soll ich heute anziehen?
Ja, stimmt so. Ich habe immer den Habit auf dem Bügel hängen und ich weiß, ich ziehe den morgens an. Habit, so sagen wir zu unserem Kleid, was im Grunde das Kleid der Gemeinschaft ist. Alle Schwestern ziehen morgens ihren Habit an.
Was bedeutet der Habit für Sie, spirituell?
Wenn Sie überlegen, dass Habit von Habitare kommt, von Wohnen, und in der benediktinischen Tradition ist es ja ganz stark auch dies Habitare Secum, dies bei sich wohnen, dann ist der Habit ein Kleid, was recht viel Individualität aus dem Augenschein zurücknimmt. Das heißt, ein Kleid der Sammlung, der Unauffälligkeit. Das Interessante ist aber nun, dass wenn ich in die Stadt gehe,
in Köln hier,
ja. In Köln,
Großstadt, ne,
dann hat das Kleid krass den gegenteiligen Effekt. Also weiß nicht, ob Sie das eben gemerkt haben, als wir hier rüber sind, als wir aus dem Auto raus, die Leute gucken mich an, die gucken gar nicht mich an, die gucken den Habit an, die gucken, weil es hier das Auffällige ist. Während ihr kariertes Hemd und so alles völlig normal ist. Also das, was das Kleid im Kloster bewirkt, tut es draußen eben überhaupt nicht, sondern im Gegenteil.
Da sind Sie ein bunter Hund.
Ja, Eskimo würde ich sagen. Also Eskimos und Nonnen sind gleich exotisch hier in Köln. Ne?
Führt das dazu, dass Sie manchmal sagen, also jetzt in die Stadt gehe ich lieber ohne Habit, da kleide ich mich ganz unauffällig?
Ich bin jahrelang nicht im Habit. Ich gehe sowieso selten in die Stadt. Wir leben ja doch mehr im Kloster. Aber ich bin jahrelang nicht im Habit in die Stadt gegangen. Ich will nicht immer angeguckt werden. Das geht mir ziemlich auf den Nerv. Ich will aber auch mich nicht verstecken. Also der Habit ist natürlich auch eine Form des Zeugnisses. Also wenn ich so gehe, dann brauche ich nicht mehr sagen, dass ich Christin bin und Kirche gut finde, mit allem Schrott, der da auch drin ist. Ne?
Schwester Johanna, ich freue mich auf dieses Gespräch hier im HR2 Kultur Doppelkopf, weil Ordensleute erstens meistens nicht so medienorientiert sind und auch geschwätzig sowieso nicht, gerade als eine kontemplativ und schweigsam lebende Nonne wie Sie als Benediktinerin. Aber Sie sind da ohnehin ein bisschen besonders, denn Sie stehen unter anderem auf der Bühne des Kölner Schauspiels in einem Projekt, das sich Glaubenskämpfer nennt. Und Sie sind durch Ihre Bücher, auch durch Kurse und Seminare auch außerhalb des Klosters recht bekannt als eine Interpretin der benediktinischen Spiritualität. Und Sie arbeiten seit Anfang 2015 für die Deutsche Ordensobernkonferenz im Ordensnetzwerk Alternde Gemeinschaften. Das ist so eine Art Sterbebegleitung für Klöster, die wegen Überalterung und Nachwuchsmangel aufgeben müssen. Über all das sprechen wir ausführlich. Aber ich bin zunächst noch mal ein bisschen neugierig auf Ihren Klosteralltag, den einer Benediktinerin in Köln. So ein Klosterleben heißt ja, nicht auswählen müssen, wie Sie sich kleiden, das haben wir schon besprochen, aber auch nie entscheiden, was koche ich, nie entscheiden, was mache ich mittwochs morgens um 6 Uhr. Alles ist geregelt, Ihr Alltag ist durchstrukturiert, immer dasselbe. Ist das nicht unglaublich langweilig?
Ich würde das ja ganz anders nennen als Sie. Ne? Es ist überhaupt nicht alles geregelt, aber es ist alles rhythmisiert. Der Rhythmus, der alle Tage immerzu der gleiche ist, das ist das gemeinsame Gebet, 5-mal am Tag. Und tatsächlich, so verschieden wir sind in unserem Kloster, wir sind jetzt 26 Frauen zwischen Ende 20 und Mitte 90, sehr verschiedene Typen und Herkünfte alles, auch Interessen und Richtungen, aber so verschieden wir sind, es zweifelt keine von uns daran, dass man morgens um 6 Uhr in der Laudes ist und zusammen singt. Das finde ich ein unheimlich starkes Zeichen. Ich sag mal, solange das so gemeinsamer Konsens ist, hält man die andere Verschiedenheit, glaube ich, ist die lebbar. Und zwar alle singen mit. stundenlang am Tag. Was singen wir? Wir singen nicht etwa tolle Lieder von heute, die es ja auch gibt, sondern die alten Psalmen. Die sind also 3.000 bis 2.000 Jahre alt. Und mir kommt das immer so ein bisschen vor wie, also wir sind hier eine kleine Gruppe in der Stadt, ne? Aber wir sind irgendwie so wie Menschen, die anderen das ins Ohr singen, zum Beispiel abends spät, damit sie noch gut einschlafen, wie Kinder, wo Mütter oder Väter das manchmal machen. Also wir singen einfach unentwegt weiter und diese Eintönigkeit, diese, ich nenne es mal Verlässlichkeit, dass immer dasselbe hat überhaupt nichts Monotones, sondern es ist eine verlässliche Präsenz von Frauen, die natürlich durch alle Lebensalter durchwachsen und durch eine ganze Menge politische Geschichte im Laufe von 120 Jahren.
Solange
das ist schon was Tolles. Mhm. Ne?
Das heißt, Sie singen Ihre Psalmen auch für die Stadt? Wenn Sie sagen sozusagen, wir bringen die Stadt zu Bett abends so?
Ja, nicht nur abends, wir machen das auch morgens und mittags und nachmittags. Sie können doch nicht Nonne sein, wenn Sie das nur für sich selbst sind. Man ist immer Mensch mit anderen und man ist immer Christ auch für andere. Ohne dass das Für wirklich groß ist, dürfte man sich nicht so zurückziehen.
Als ich Sie eben abgeholt habe, in Ihrem Kloster sammelten sich vor der Tür des Klosters Bedürftige, Menschen, die bei Ihnen eine Tafel besuchen, die Sie haben. Und Sie haben gesagt, solange die Armen zu uns kommen, ist es in Ordnung sozusagen.
Na, sagen wir mal so, solange die meisten Menschen, die zu uns kommen, Arme sind und wir wissen, wie man die Tür aufmacht, habe ich nicht so furchtbar Sorge, dass alles schief gehen könnte mit uns.
Als Sie selber durch diese Klosterpforte erstmals gingen, da waren Sie 19 und Sie studierten damals Völkerkunde, vergleichende Religionswissenschaft. Als Sie dann eintraten im Alter von 19, also für heutige Verhältnisse natürlich unglaublich früh, war damit selbstverständlich verbunden, dann ist das Studium zu Ende und dann ist es auch nicht mehr wichtig, was du für einen Beruf hast. Selbstverwirklichung im Beruf ist für Nonnen oder ist für Sie in dem Fall dann kein Thema, oder?
Ich gehöre zu den ganz wenigen Schwestern. Heute machen Schwestern eine Ausbildung. Ich gehöre zu den ganz wenigen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Aber mit meiner tiefsitzenden Lust am Lernen habe ich mir irgendwann selber versprochen, ich werde jeden Tag etwas lernen. Das kann sein, dass ich einem Auto eine neue Strecke fahre oder irgendwas am Computer lerne oder irgendwas lese, wo ich mich mit auseinandersetzen muss oder auch Formen, die Geduld zu üben. Also irgendetwas lernen. Aber wenn ich auf den Tag zugehe mit der Lust, ich werde irgendetwas lernen können heute, dann wird das ein anderer Tag.
Schwester Johanna Domek zu Gast im hr2 Kultur Doppelkopf und Sie haben Musik mitgebracht, die ich jetzt auf den ersten Blick, aufs erste Hören nicht unbedingt mit Kloster verbunden hätte. Also Tracy Chapman ist die erste Musik, die Sie mitgebracht haben. All that you have is your soul. Und da geht es in diesem Titel auch darum, dass man die Seele nicht an den Teufel verkaufen soll. War das Inhaltliche für Sie der Grund oder mögen Sie einfach diese Singer-Songwriterin Tracy Chapman?
Sagen wir mal beides. Ich glaube, man soll sich an nichts und niemanden verkaufen. Man soll sich
auch nicht an den lieben Gott?
Hingeben, ja, aber nicht verkaufen. Es ist kein Handel. Ne? Das Wichtigste ist das Innerste, was jeder Mensch von uns in sich hat. Und das kann man verschenken, aber das sollte man nicht in den Handel bringen.
Oh, my mama told me
Der HR2 Doppelkopf mit Klaus Hofmeister und Schwester Johanna Domek, Benediktinerin im Kloster von der ewigen Anbetung in Köln-Raderberg. Schwester Johanna, was ist das, ewige Anbetung?
Das ist, wenn Sie es biblisch wollen, ich sag's mal jetzt auf die Kürze, das immerwährende Gebet. Paulus schreibt davon im ältesten Brief des Neuen Testaments, im Thessalonicher Brief, das immerwährende Gebet, also das heißt, Gott ist gegenwärtig, das ist Grundüberzeugung des betenden Menschen im Christentum. Die Mönche haben das von früher Zeit an als Gebetsübung gepflegt, das Leben in der Gegenwart Gottes. Und die Anbetung, wie wir die pflegen in unserem Kloster, die ist ein Ausdruck der möglichen Ausdrücke dafür, präsent zu sein in der Präsenz Gottes.
Und konkret heißt das bei Ihnen, dass ständig eine Ihrer Schwestern auch außerhalb der Gebetszeiten diesen Gebetsfaden weiterknüpft?
Ja, genau. Mhm. Wir sind eine Gemeinschaft, wo recht viel gearbeitet wird auch. Aber der Rhythmus des Ganzen ist das Gebet. Und das Wichtigste ist, dass bei allem Schaffen immer eine Schwester einfach in der Kirche, in der Gegenwart Gottes, mit leeren Händen und auch ohne, dass sie vielleicht manchmal überhaupt irgendwas zu sagen oder zu denken weiß, präsent ist.
Sprechen wir jetzt, Schwester Johanna, über das Theaterprojekt Glaubenskämpfer, in dem Sie in Köln dabei gewesen sind. Der Chefdramaturg am Schauspiel Köln, Thomas Laue, hat Sie als christliche Besetzung für dieses Theaterstück Glaubenskämpfer gewonnen, in dem die drei großen monotheistischen Glaubensrichtungen im Dialog sind. Also insgesamt sind es 5 Personen, 3 Muslime, ein Jude und Sie. Es begegnen sich, und natürlich Schauspieler noch zusätzlich, es begegnen sich dort Menschen, die beheimatet sind in ihrer eigenen Religion, die an Gott glauben und die eben auch bereit dazu waren, darüber zu sprechen, eben auch auf der Bühne zu sprechen und andere teilhaben zu lassen. Aus diesen Gesprächen hat der Autor und Regisseur Nuran David Kalis ein Stück gemacht, das Schauspieler darbieten, zusammen eben mit den Protagonisten wie Schwester Johanna, die auf der Bühne mitwirken. Das ist so ein Miteinander aus geskripteten, also vorbereiteten Texten und Texten, die sie aber auch frei dann eben deklamieren. Sie gehen dann auch in den Dialog mit den anderen, da geht es dann um so Fragen wie: Wie ist das eigentlich bei euch mit Regeln in den anderen Religionen? Die Frage zum Beispiel, wie sieht deine Religion eigentlich den Menschen, wenn er auf die Welt kommt? Und jeder Einzelne und Sie haben vor allen Dingen im Anfang dieses Stückes auch eine Gelegenheit, etwas zu erzählen über ihr eigenes religiöses Erwachen. Sie schildern, wie Sie mal das Kreuz an ihrer Wand entdecken sozusagen. Mhm. Mögen Sie das mal schildern, was das eine Szene ist?
Ich habe mich lange gefragt, ob ich diese Geschichte vor so vielen Menschen wie im Theater überhaupt erzähle, weil es eine ganz private und ganz wichtige Geschichte für mich ist. Da war ich ungefähr 9, lag abends schon im Bett und habe dann zum ersten Mal wirklich wahrgenommen, das Kreuz, was da an der Wand hing und den, der da dran hing und der so schrecklich litt. Von dem wusste ich, dass der uns geliebt hatte und das auch durchgetragen hat bis in den Tod, in diesen schrecklichen Tod und darüber hinaus. Ja, ich wusste das, aber an dem Abend, ich konnte das Leid, was ich sah, nicht ertragen. Und das war dann damals schon so als Kind, das ist auch heute noch so. Wenn ich was nicht ertragen kann, dann muss ich was tun, sonst werde ich verrückt. Und dann bin ich aufgestanden, habe das Kreuz von der Wand geholt, zu mir unter die Decke und in die Arme genommen und hab dann zu dem, der da dran hing, gesagt: Helfen kann ich dir nicht, aber warm halten kann ich dich. Ich wusste gleich, ich habe da was ganz Wichtiges gefunden. Meine Mutter kam und sah nur, dass das Kreuz da nicht hängt, fragte danach, nahm das, hing das wieder auf, hat sonst nichts gefragt. Da hat uns immer viel getrennt, aber sie hat auch nie diese Dinge irgendwie mies gemacht oder so. Ich wusste damals, dass ich was ganz Wichtiges gefunden hatte und das auch tatsächlich sagen und ausdrücken konnte. Mhm. Und heute hängt das Kreuz übrigens, das Kreuz von meiner Großmutter ist das, ganz unansehnliches Kreuz, hängt heute in meiner Schreibstube an der Wand.
Und Sie haben diese Geschichte als einen Teil dieses Theaterprojektes Glaubenskämpfer erzählt, bei 30 Aufführungen in 3 Spielzeiten. Sie waren im großen Haus, also vor vielen Zuschauern. Sie waren damit bei den Autorentagen im Deutschen Theater Berlin. Im Thalia Theater wurde das Stück aufgeführt. Das Stück hat natürlich noch viele weitere Dimensionen. Aber wie ist das für eine Schwester, die ihr Leben lang im Kloster lebt, auf eine Bühne zu gehen mit diesen sehr persönlichen, sehr intimen Dingen und die mitzuteilen?
Das war ganz viel hin und her und die Bühne war für mich die Riesenschranke. Was hat mir geholfen, über diese Schranke hinauszugehen? Das war das Gespräch der Religionen, in das man mich eingeladen hat. Das waren alles Leute hier aus Köln, ne? Es war nicht die Frage, kannst du eine Diskussion oder ein Podium mitmachen zum Thema, irgend so ein religiöses Thema, sondern kannst du dich auf eine Geschichte mit Andersgläubigen einlassen, könnt ihr miteinander reden. Ich habe vor meinem Eintritt vergleichende Religionswissenschaften angefangen und mich mit meinem Eintritt entschieden, von der Wissenschaft in die Praxis zu gehen. Dann so ein Angebot, wirklich miteinander einen Weg zu gehen. Das, glaube ich, ist ein Riesengeschenk.
Es gab ja diese Gespräche mit den Muslimen, mit den beteiligten Juden, im Vorfeld schon diesen Austausch aus dem heraus.
Das Stück ist aus den Gesprächen erarbeitet worden. Ne?
Ja.
Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich es dann mit Genehmigung meiner Schwestern, da sehen Sie wieder die Räume, die dann doch gegeben werden, wenn es denn passt, dass ich gewagt habe, das mich darauf einzulassen. Das war aber eine der ganz großen Herausforderungen für mich, denn es ist ja nicht leicht. Wie sage ich das, woran ich glaube, in Worten, die auch für andere verständlich sind, die uns miteinander weiterbringen? Und es ist ja auch so, dass die anderen in dem, was Sie gesagt haben, mich mit weitergebracht haben. Natürlich gefällt mir auch, das ist Grundgefühl für mich, Religion hat immer auch eine politische Dimension. Darum auch das Wort Glaubenskämpfer, was dann über dem Stück steht, wo ja ein religiöses Wort in einen politischen Kontext hinein verheerend wirkt. Ne? Mhm. Was eigentlich etwas ganz anderes ist, wie die monastische Tradition der alten Mönche, für die Glauben und Kämpfen, also sozusagen täglich Brot waren. Aber mich hat das eben dann dazu gebracht, dass ich mich noch mal viel gründlicher als vorher damit auseinandersetzen musste. Ich schreibe dann immer mal wieder ein Buch, ne? Und in dem Fall habe ich dann auch wieder ein Buch geschrieben über Bibelarbeit, also Kämpfen in der Bibel. Das ist eine total spannende Sache. Aber wenn ich davon anfangen würde, würde es mehr als eine Sendung, Herr Hofmeister. Und darum lasse ich das jetzt. Aber Bibel und Mönchtum, das sind ja die Quellen, aus denen ich wirklich mein geistliches Leben schöpfe.
Aber Sie müssen sich ja sehr aussetzen. Also auf einer Bühne ist man ja unglaublich ausgesetzt. Wann wird der Glaube sozusagen bühnentauglich? Also in welchem Modus, in welchem Format mussten Sie oder konnten Sie sprechen, um wirklich bei einem Publikum in einem Schauspiel anzukommen?
Ich weiß nicht, ob ich das so beantworten kann. Ich kann nur sagen, wenn man sich begegnet, dann ist alles umsonst, was nicht ehrlich gesagt ist. Das gilt für jedes Begegnen und für jedes Miteinandersprechen. Das haben wir erstmal miteinander versucht und dann haben wir das eben auch auf der Bühne versucht. Ich glaube, das ist uns gelungen. Nicht in dem Sinne, dass wir alle Fragen beantwortet hätten oder überhaupt alle Fragen gestellt haben. Aber dieses sich einlassen auf den anderen und wirklich zuhören und dann ehrlich darauf zu reagieren. Weil der andere ist doch meine Ehrlichkeit wert. Das ist eine Entscheidung.
Was entdecken Sie bei den Gesprächspartnern, also mit den drei Muslimen, mit dem jüdischen Gesprächspartner, die auch in dem Glaubenskämpfer-Theaterprojekt mit dabei waren? Entdecken Sie Verwandtschaften? Entdecken Sie Fremdheit vor allen Dingen?
Ich entdecke vor allem Verwandtschaften. Wissen Sie, natürlich sind wir in unseren Religionen und in den Ausdrücken unseres Glaubens verschieden. Aber die 26 Schwestern bei uns im Kloster zwischen Ende 20 und Mitte 90, die sind ja auch sehr verschieden. Und mir ist so deutlich geworden wie noch nie, so nachhaltig deutlich wie noch nie im Leben, nicht die Verschiedenheit trennt uns, die Verschiedenheit bleibt. Also auch wenn wir alle die gleichen Psalmen beten, es beten verschiedene Frauen, es beten verschiedene Menschen. Die Verschiedenheit bleibt, auch zwischen den Schwestern im Kloster, wenn man das am Habit auch nicht sieht, ne? Aber die ist ja. Und die ist, bleibt auch zwischen den Religionen. Aber nicht die Verschiedenheit trennt uns, sondern die Verschlossenheit trennt uns. Die Angst trennt uns, das Misstrauen trennt uns. Also woran muss ich üben und arbeiten, dass es werden kann? Das ist an der Angst, an der Verschlossenheit, am Misstrauen zum Beispiel. Man könnte die Reihe noch fortsetzen, keine Frage.
Schwester Johanna Domek, mitbeteiligt am Theaterprojekt Glaubenskämpfer. Drei Spielzeiten hatte das hier am Schauspiel Köln mit großem Zuspruch und großer Aufmerksamkeit. Sie haben ein Buch mit dem gleichen Titel darüber geschrieben, wo es um das Thema Glauben und Kämpfen in der Bibel und im Mönchtum geht. Mhm. Und unser nächstes Stück führt auch in eine Zeit des Kampfes von 1968, Bob Dylan, The Times Are A-Changing. Was passiert bei Ihnen, wenn Sie diese Musik hören?
Ich bin nicht mit Choral aufgewachsen, ne, sondern irgendwie fängt mein Leben an, wach und frei zu werden mit diesen Liedern, die ich für heute ausgesucht habe.
Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the times they are a-changing.
Schwester Johanna Domek ist zu Gast im HR2 Kultur Doppelkopf, eine Benediktinerin aus Köln. Sie arbeitet seit Anfang 2015 für die Deutsche Ordensobernkonferenz im sogenannten Ordensnetzwerk Alternde Gemeinschaften. Das ist, habe ich zum Anfang gesagt, so eine Art Sterbebegleitung für Klöster, die wegen Überalterung und Nachwuchsmangel aufgeben müssen, vor allen Dingen natürlich für die Schwestern, die da betroffen sind. Schwester Johanna, Schwesterngemeinschaften verschwinden derzeit im großen Stil von der Bildfläche in Deutschland. Ich habe zwei Zahlen dazu gefunden. Es gab 1960 in Deutschland 93.000 Ordensfrauen. Heute sind es noch 15.000. 85% von ihnen, von ihren Mitschwestern, jetzt in Deutschland insgesamt, sind über 65 Jahre alt. Das heißt also, ein Verschwinden ist programmiert, großflächig. Was geht da vor sich?
Erstmal, ich bin nicht einverstanden. Wie haben Sie gesagt? Sterbebegleitung? Für, ja. Also, starkes Stück. Das ist eine Sicht auf die Dinge, die ich nur sehr begrenzt teile. Ja, das Ordensleben geht durch eine ganz krasse Veränderung. Ich glaube übrigens, dass die Orden da der Kirche insgesamt nur ein kleines bisschen vorausgehen und schon mal ein paar Dinge einüben, die richtig wichtig werden und richtig wichtig sind. Es sterben immer Menschen. Wir alle werden auch sterben. Ne? Also nicht das Sterben ist die Katastrophe, das ist eine wahnsinnig große Herausforderung für jedes Leben, sondern die Katastrophe kann es werden, wenn man umsonst stirbt. Mhm. Also ich arbeite mit in diesem Ordensnetzwerk, weil ich mit dem Thema, wenn Gemeinschaften, wenn Menschen an Grenzen kommen, seit 1991 zu tun habe, als das erste Kloster in meinem Horizont geschlossen wurde. Und ich damit überhaupt nicht klarkam. Damals war das noch keine Übung, da hatte man keine Erfahrungen, schon gar keine geteilten Erfahrungen. Ich war eben 20 Jahre Priorin in unserem Kloster und 15 Jahre Vorsitzende der Föderation der damals noch 8 Klöster unserer Tradition in Deutschland. Heute sind es 4. Da hatte ich damit zu tun. Da gab es noch nicht irgendwie großes Wissen dazu. Also habe ich versucht zu lernen. Das ist wieder das Stichwort Lernen. Ich bin oft in die Niederlande gefahren, habe die gefragt, was war das Schwere? Was hat euch geholfen, euch zu entscheiden?
In den Niederlanden gab es schon früher
als in Deutschland. Die waren da schon in der Entwicklung voraus. Mein Anliegen ist dabei immer, es muss äußerst praktisch, also realitätsnah, mit Füßen auf dem Boden, müssen die Themen angeguckt werden. Das geht von den Immobilien bis zur Altersversorgung, bis zum Wohnen, bis zu den rechtlichen Dingen. Aber das ist eben auch etwas, was zutiefst geistlich ist. Und ich glaube, wenn man bei Ordensfrauen den Hebel nicht an dem Punkt ansetzt, dann wird diese Geschichte zwar passieren, aber nicht fruchtbar sein.
Ja, wie kann das fruchtbar sein? Sie haben mal gesagt, das Verschwinden der Ordensfrauengemeinschaften ist keine Panne, sondern Führung. Sagen wir mal, der liebe Gott will irgendwas damit sagen.
Ja, ich glaube, dass das etwas ist, was wir freiwillig nicht begreifen würden. Wenn wir einen anderen Ausweg fänden, würden wir den leichteren Ausweg nehmen. Wenn Sie sehen, dass heute die meisten Ordensgemeinschaften ihre Werke abgegeben haben, ausgegliedert haben.
Also Krankenhäuser,
ja, Unternehmen. Und zwar oft in Stiftungen, in andere Trägerschaften überführt haben, mit ganz viel Verantwortungsbewusstsein für ihre Tradition, die sie da tragen, und mit ganz viel Vernunft, aber quasi auch jetzt die Hände frei haben. Das hätten sie doch Also weder Sie noch ich, noch irgendeiner in Köln, noch irgendeiner in der Ordenslandschaft hätte das doch alles freiwillig getan. Mhm. Wir geben doch nicht so einfach her, was wir erprobt haben und gut finden. Das wird uns doch oft durch Alter, durch Umstände genommen. Wenn Sie denken, dass die großen Werke und Einrichtungen, dass die alle viel zu groß geworden waren, wie wenn man in ewig zu großen Schuhen läuft, da kann man ja nur noch eiern oder fallen, ne? Dann ist das eine Wahnsinnstat, dass die Orden das hinter sich lassen konnten. Tatsächlich gibt es jetzt das große Thema, wie werden die alten Schwestern und das, was ihnen gehört, wie wird das gut benutzt, weitergegeben, verwaltet? Aber die andere Frage ist doch, was soll denn werden? Und das ist ja längst schon geworden und weiter am Werden. Das sind kleine, bewegliche Gruppen. Ich sage ein Beispiel, in Bonn-Tannenbusch gibt es eine Gemeinschaft von 4 oder 5 Waldbreitbacher Franziskanerinnen. Davon arbeitet eine in der Pfarrei, eine anderswo, eine macht ich weiß nicht was und dann ist noch eine alte Schwester dabei. Und als ich davon hörte und wir sprachen, sage ich, ja, was macht denn eure alte Schwester da? Sagt mir die Generaloberin, die geht durch die Straßen und mein Herz jauchzt. Das ist wieder radikal Person, bei allen Vieren, aber je einzig, ne? Radikal Person, nicht mehr Haus, nicht mehr Werk. Und ich glaube, dass das der Intention der Gründer sehr viel näher ist. So ist Charisma, so ist Christentum, so ist Glaube immer weitergetragen worden. Mhm. Und das hätten wir freiwillig nicht getan. Jetzt verlängere ich das mal in die kirchliche Situation von heute.
Sie sagten ja, das sei ein Stück voraus eigentlich nur der kirchlichen Situation, die Sie mit den Orden erleben.
Das war natürlich ein Wahnsinnsweg, auch für die Einzelnen. Und was die Jungen oder die jüngeren Schwestern heute da leisten, da habe ich allergrößte Achtung davor. Sie haben die Welt, sie haben den Glauben, aber sie haben nicht jetzt wer weiß wie viel Vorbilder der Erfahrung, sondern gehen in ganz neue Bereiche rein. Die Schwester Agnesita Dobler, die ist jetzt Generalsekretärin der Deutschen Ordensobernkonferenz, die war einige Jahre lang Seelsorgerin am Stuttgarter Flughafen. Und ich glaube, oder Sie können auch sagen, dass ich am Theater mitgemacht habe. Das hätten meine Schwestern vor, ganz im Trend, ne, vor 15 Jahren noch überhaupt nicht erlaubt, am Horizont gehabt. Dass das also wieder geht, dass eine einzige Person als Ordenschrist in dieser Gesellschaft mitgeht, mit anderen. Das ist, glaube ich, das neue Land.
Sie haben eben gesagt, diese alte Schwester, da haben Sie geschildert, wie in einer kleineren Gemeinschaft also sehr viel Mobilität ist und sehr viel die Frage, wie lebt der Einzelne so sein Charisma, wie lebt er sozusagen seine Berufung. Man ist nicht in großen Häusern, wo man verschwindet, im Grunde in großen Werken, sondern man ist als einzelner Christ gefragt. Sie haben gesagt, sie geht raus auf die Straßen und da haben Sie hinzugefügt, kommentierend, und mein Herz jauchzt. Ist das Ihr Ideal von Nonne sein heute, diese Nähe und Verfügbarkeit? Wäre ja vielleicht auch eine Anfrage an Ihren jetzigen Lebensstil als Benediktinerin, wo Sie eben hinter Klostermauern leben. Ist das Klostermauermodell noch zukunftstauglich?
Ich würde die Wichtigkeit von Modellen anfragen. Also suchen Sie nicht schon wieder ein neues Modell. Ich glaube, es wird immer Orte geben, an denen primär so gebetet wird, wie wir das miteinander tun. Das wird es immer geben, wahrscheinlich weniger. Aber wir wollen nicht Modelle verwirklichen, sondern dem Evangelium folgen. Das ist was völlig anderes, ne? Wo mein Herz jauchzt, das ist diese radikale Gottverbundenheit und die radikale Nähe zum Leben und zu den Menschen. Lass wir doch dem Leben und den Menschen ins Gesicht sehen. Aber das in einer Gottverbundenheit, die nicht irre wird. Und gäbe ja genug, an dem man irre werden könnte. Mhm. Aber ich glaube, dafür taugt der Glaube, ne?
Sie sagen, wir lernen was in diesem Sterbeprozess, dass so viele Ordensgemeinschaften verschwinden, dass so viele Ordensgemeinschaften in Überalterung stehen. Das heißt, Sie haben einen positiven Blick. Aber ich stelle mir vor, viele, viele von Ihren Mitschwestern, die das erleiden, leiden einfach auch darunter, dass sie den Eindruck haben, wir haben etwas gelebt, das hat so keine Zukunft mehr.
Ich will auf gar keinen Fall irgendetwas Schweres beschönigen, bloß weil ich sage, ich sehe Licht. Das eine hebt das andere nicht auf. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir die Schmerzen sehr wichtig nehmen müssen. Die Verwundungen, aber eben nicht in einer Weise, die um sich selbst kreist. Das Leben ist ziemlich schwer und ich sagte das vorhin schon, jeder von uns wird sterben. Uns wird alles irgendwie aus der Hand genommen. Und das ist nicht leicht zu lernen. Aber ich bin ja rheinisch-katholisch sozialisiert. Das ist eine Gnade. Habe ich im Laufe besonders meiner internationalen Arbeit bei den Benediktinerinnen zu schätzen gelernt. Rheinisch-katholisch sozialisiert heißt jetzt in diesem konkreten Fall, wenn etwas derart allgemein ist, wenn es zur allgemeinen menschlichen Erfahrung, ob es mir gefällt oder nicht, ist nicht die Frage, dazugehört, dann muss es für was gut sein.
Da gibt es was zu entdecken.
Ja, da gibt es was zu entdecken und zwar etwas Gutes, weil Gott alles vom Ansatz her hat er eine richtig gute Schöpfung in die Gänge gebracht.
Da gehört auch der Tod und das Schwere, Endliche dazu. Das Schwere dazu.
Wenn ich auf mein Leben zurückgucke, habe ich eigentlich an den schweren Brocken, die da so kamen, die ich mir auch heute niemals aussuchen würde, habe ich an denen unheimlich viel gewonnen. Mhm.
Leonard Cohen ist Ihr nächster Musikwunsch, Schwester Johanna Domek, die Anthem. Und da gibt es ja diesen wichtigen Satz, there is a crack in everything, that's how the light comes in. Also es gibt diesen Bruch in allem und da so kommt das Licht herein.
The birds they sang at the break of day. Start again, I seem to hear them say.
Die Benediktinerin Schwester Johanna Domek ist zu Gast im HR2 Kultur Doppelkopf mit Klaus Hofmeister. Schwester Johanna, Sie sind 44 Jahre im Kloster seit 1974, wo Sie 19-jährig eintraten. In Köln. Sie haben das Kloster zweimal als Priorin geleitet und standen insgesamt 20 Jahre an der Spitze ihrer Gemeinschaft. Wir haben gerade Leonard Cohen gehört mit diesem Satz, there's a crack in everything, that's how the light comes in. Also dieser Bruch in allem, wo das Licht hereinscheint. Und Sie haben gesagt, Sie haben auch die dicken Brocken erlebt und Sie haben am meisten dabei gelernt. Hat das Kloster Raum für Krisen, Raum dafür, sich auch so weiterzuentwickeln?
Also wenn man von außen auf so ein Kloster guckt, dann sieht man vielleicht die Abgeschiedenheit, ne? Wenn man im Kloster lebt, und das war seit der Zeit der Wüstenväter schon so, 3., 4. Jahrhundert, wenn man im Kloster lebt, dann erlebt man das als einen Raum der Verdichtung. Also dann ist das Schweigen nicht mehr erholsam, sondern manchmal vielleicht auch, aber mehr krass, weil es die Dinge hörbar oder sichtbar macht, die sich dann regen. Dann ist das eben der Ort der Auseinandersetzung. Auch das Reifen im Kloster, ne? Das passiert ja nicht blumig oder in irgendeinem Laborgefühl, sondern das passiert dadurch, dass eine Gruppe von Menschen so intensiv zusammenleben, dass die notwendigerweise auch aneinander reifen. Das ist kein Spaß, ne? Also es ist sehr spannend, aber man kann auch daran reifen, aber im Grunde dieses Nicht-Ausweichen, sich entscheiden, nicht auszuweichen, das ist schon eine Verdichtung, die ist alles andere als harmlos und natürlich gibt es da Krisen.
Sie sind ja vor allen Dingen auch lebenslang mit Menschen zusammen, die Sie sich nicht ausgesucht haben, also die Gemeinschaft zwischen 20 oder Ende 20 und 90, sagten Sie eben, 26 Schwestern. Ja. Da gibt es Leute, mit denen Sie es nicht so können, da gibt es Aversionen. Was tun Sie dagegen, dass sich das verfestigt oder dass Sie innerlich so Mitschwestern aufgeben, sag ich mal, mit der komme ich sowieso nie zurecht. Mhm. Also auch da dranbleiben?
Ja, unbedingt. Also wobei ich sehr darauf aufmerksam machen möchte, man soll immer an sich arbeiten, aber nicht an zu vielen Baustellen gleichzeitig. Das schafft der Mensch nicht. Ich habe meistens eine geistliche Übung, wo ich merke, dass ich da wirklich mal dran muss. Und solide, geistliche Arbeit ist eine solide Arbeit. Ne? Aber ehrlich gesagt, das dauert für eine einzige Sache doch meistens so ein halbes bis ein Dreivierteljahr. Also beispielsweise, dass ich das negative Denken über einen Menschen, der mir nicht sympathisch ist, dem ich aber immer wieder im Kloster begegne, dass ich lerne, das immer wieder am Tag zurückzunehmen, also es nicht zu ignorieren, sondern es zurückzunehmen, aus der Hand zu legen. Und dann allmählich tatsächlich frei werde, den Menschen als einfach als sie in dieser Menschlichkeit gelten zu lassen und dabei auch mir selbst zu begegnen, was da vielleicht in mir aufsteigt, das ist Arbeit. Und das verändert mich, das verändert auch die, die direkt vielleicht mit mir zu tun haben. Ja, so langsam und so gründlich kann es gehen.
So ein Kloster fasziniert Außenstehende ja oft dadurch, dass man das auch ein Stück idealisiert. Man denkt, das sind alles irgendwie Heilige. Hatten Sie dieses Ideal auch mal, als Sie eintraten? Oder waren Sie schon immer so realistisch wie heute?
Das weiß ich nicht. Ich habe ja auch Ideale, ne? Aber ich war 8 Jahre auf einer Nonnenschule. Und zwar in diesen wilden 68ern, sag ich mal. Ne? Da ist dann viel ausgetrieben worden. Ich habe immer irgendwie beides gesehen. Leute, wo ich hingeguckt habe und Leute, wo ich gesagt habe, nie so, ne? So nie werden. Aber ich habe auch immer Leute gesehen, wo ich gedacht habe, mit 19 zum Beispiel, ne? Über 80-Jährige. Was haben die gemacht, dass die so geworden sind? Als wo ich Lust hatte, auf die ganze Strecke und die mühsame Reise dahin zu gehen, das zu entdecken.
Hat sich im Laufe eines langen Klosterlebens, in Ihrem Fall 44 Jahre, hat sich bei Ihnen die Frömmigkeit verändert? Was tut sich da so?
Ich würde einfach sagen, Frömmigkeit ist etwas, was sich immerzu entwickelt. Wobei die Grundbestandteile erstaunlich, wie Sie jetzt auch an den Liedern, die wir ausgesucht haben, sehen können, durch all die Jahrzehnte die gleichen sind. Wir haben ein paar in unser Wesen gelegte offene Türen, durch die Gott einfach geradezu hereinspazieren kann, ne? Und das Leben hereinspazieren kann. Aber alles andere muss durch die ganzen Lebensphasen durchwachsen. Und das Beten natürlich auch, ne? Ich weiß, als ich ins Kloster kam, sagte eine meiner Schwestern, die damals die Novizen begleitete, du musst Du sagen lernen. Also habe ich langsam und gründlich Du sagen gelernt, bis es das Natürlichste war. Dann gab es auch Jahre, wo ich gesagt habe, ich komme ins Chorgebet, solange das mein inneres Beten nicht stört. Es hat sich da auch wieder verändert. Ich bin heute sehr, sehr gerne im Chorgebet. Da in dieser Reihe der Schwestern sitzen zu dürfen und mit diesen alten Gebeten zusammen singen dürfen. Also singen ist ja auch eine Atemmeditation, wenn Sie das so wollen, was ganz Wichtiges. Ne? Ja, natürlich verändert sich das. Ne?
Schwester Johanna Domek, vielen Dank für Ihren Besuch hier im HR2 Doppelkopf-Studio. Benediktinerin aus dem Kloster von der ewigen Anbetung in Köln-Raderberg. Schwester Johanna hat zahlreiche Bücher zu spirituellen Fragen und über benediktinische Spiritualität veröffentlicht. Wenn Sie auf die Suche gehen, schreiben Sie Domek mit einem einfachen K, dann werden Sie sofort fündig. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Weiterhin spannende Unterhaltung mit HR2 Kultur.